einfach gut, so eine Person mal live zu spüren und zu sehen, was so eine Partnerschaft kann bewirken kann, dass es wirklich das Leben kann verändern. Er ist gerettet worden, aus der Armut raus. Er ist gesegnet worden. Armut muss nicht sein. Die Bibel sagt eigentlich, dass Gott nicht will, dass Arme leiden müssen. Und sein Herz schlägt ein bisschen auch wirklich für die Armen. Und das ist etwas, was wir heute vielleicht werden entdecken in der Bibel. Wir sehen das an vielen Stellen, wo wir es gar nicht vermuten. Zum Beispiel so in der Endzeitrede von Jesus. Da, ich weiss nicht, wissen Sie, wo die Endzeitrede stehen? Wer hat sich so ein bisschen damit beschäftigt? Wo könnte die stehen? Super, also wenn jemand nicht so sicher ist mit der Bibel, geht zu dem Mann im grünen Jäckli dort, der kann euch helfen. Super, jawohl. Matthäus 24, 25. Dort ist so der Kontext. Jesus beantwortet ein paar Fragen von seinen Jüngern, wo es so um Trübsalszeit geht. Und er erklärt, wie seine Wiederkunft stattfinden wird. Und dann bringt er drei Gleichnisse und mit denen warnt er seine Leser, seine Zuhörer, seid wachsam. Seid wachsam. Seid wachsam. Es sind drei Gleichnisse, die genau die gleiche Aussage haben. Seid wachsam, seid parat. Weil Jesus kommt irgendwann wieder und dann müsst ihr parat sein. Und ich denke, also bis jetzt ist er ja noch nicht gekommen, sonst wären wir nicht da, oder? Aber jetzt sind wir schon viel näher als gestern, weder noch vor 100 Jahren, weder vor 2000 Jahren. Also, er kommt wieder. Und die Hoffnung möchte ich euch auch wieder wecken, dass er kommt wieder und da können wir uns darauf freuen. Und dann kommt diese Rede über die Endzeit in den Kapitel 24, 25. Am Abschluss von der Weltzeit, das grosse Finale, dann wird Jesus vor allen Völkern und Nationen stehen und alle hängeln mit ihm und dann kommt die grosse Endzeitrede. Und was wird er denn sagen? Was ist sein Thema? Wenn man so denkt, die Rede zur Lage der Nation von einem Präsidenten, da kommt so das raus, was wirklich auf seinem Herz ist. Aber die Nation ist viel zu klein gedacht. Die Lage des Universums. Und nicht nur das von dem Moment, sondern von allen Zeiten von Adam bis zu dem Punkt, wo Jesus wiederkommt. Alle Menschen werden dann vor Jesus versammelt sein. Lesen wir doch den Text mal nachher. Matthäus 25. Das Tischli ist so hoch oben. Jetzt muss ich fast Brille haben. So. Das geht schon. Danke. Wenn aber der Menschensohn, also Kapitel 25, Vers 31, wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm. Hey, nimm doch mal das Aufgebot vorstellen. Der Himmel voller Engel. Boah. Und dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Wie auch der Thron wird aussehen. Und vor ihm werden alle Völker versammelt werden. Und er wird sie voneinander trennen, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken trennt. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Die gewissen Übersetzungen heißen jetzt vielleicht Schafe und Ziegen, aber lasst euch da nicht durcheinander bringen. Es geht da nicht um zoologische Feinheiten, sondern es geht um die Tatsache von der Unterscheidung. Okay. Und dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, erbt das Reich, das euch von Grundlegung der Welt an bestimmt ist. Und das ist doch der Moment, wo wir alle darauf warten. Jesus kommt wieder. Und dann kommt die Rede von Jesus. Und dann sagt Jesus, kommt rein. Ihr dürft kommen. Ihr dürft jetzt eintreten in das ewige Reich, wo perfekt ist. In das Königreich Gottes in vollendeter Form. Ihr dürft reinkommen. Freut ihr euch drauf? Eine freut sich drauf. Ja, meine Frau ist einfach extravertiert. Das finde ich toll. Das sind nicht alle so. Wir freuen uns drauf, jawohl. Und jetzt geht aber der Text noch weiter. Jetzt kommt eine Beschreibung von diesen Leuten. Da steht Vers 35. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Und dann werden ihn die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Mit anderen Worten, Herr, von was redest du? Kein Blasse. Um was geht's da? Und dann sagt Jesus zu ihnen, der König wird antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr für einen von diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr für mich getan. Und dann kehrt natürlich die ganze Geschichte um mit den folgenden Versen. Dann redet Jesus über die das alles nicht da haben. Und dann sagt er am Schluss, dass die das nicht da haben, die den Armen nicht geholfen haben, dass auch Jesus nicht da haben. Was ihr einem dieser meinen Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Am Anfang sind es noch Brüder und nachher sind es einfach nur die Geringsten. Und ich glaube, es ist zulässig, theologisch, wenn wir das jetzt mal ausweiten, einfach nicht auf jüdische Brüder von Jesus, sondern auf die Geringsten, auf die wirklich Bedürftigen, die Armen. Weil das ist wirklich das, was Jesus auf dem Herzen ist. Kleinen Einschub. Entschuldigung, mach schon in den Klammern auf. Jesus, als er seinen Dienst angefangen hat, dann war er in Nazareth gewesen. Und dann war er in der Synagoge gewesen, es ist die Schriftrolle vom Jesaja gegeben worden. Und dann hat er dort, nein, Blätter kann man nicht sagen, durchgerollt, bis das heutige Kapitel 61 findet. Das können wir nachlesen, Lukas 4, 18. Und dann steht er vorne und sagt, zitiert aus der Schrift, der Geist des Herrn ist auf mir, er hat mich gesandt, gute Botschaft zu bringen den Armen. Genau. Also was ist Jesus Herzensanliegen? Wozu ist er gekommen? Gute Botschaft zu bringen den Armen. Natürlich, der Vers geht dann weiter, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen, den Gefangenen die Freiheit. Ah, das sind wieder die Notleidenden, die Gefangenen, den Gebundenen, die wo Satan gebunden hat, in der Armut oder sonst irgendwie, Krankheiten. Die jetzt befreien und das Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Wer braucht das Gnadenjahr von Gott? Die Gnade brauchen, die Hilfe brauchen, die bedürftig sind, die arm sind. Das Evangelium von Jesus ist für die Armen. Und für die reich sind auch, aber die sind geistlich arm, wenn sie Jesus kennenlernen, dann können sie in ihm auch reich werden. Gut, Klammern zu. Gehen wir zurück zu unserem Text. Entschuldigung, ich komme ein bisschen um heute, aber jetzt glaube ich, bleibe ich ein bisschen beim Thema. Also, Matthäus 25, da haben wir gelesen. Um was geht es in dem Text? Respektive, um was geht es nicht? Das müssen wir zuerst gerade mal ein bisschen abgrenzen. Es geht nicht darum, dass die Menschen, die anderen helfen, gerettet werden und die anderen nicht helfen, verloren gehen. Weil, wenn das so wäre, dann wäre ja eigentlich das Kreuz von Jesus umsonst gewesen. Dann könnte mit dem Galaterbrief rufen, dann wäre ja Christus vergeblich gestorben. Nein, wir wissen doch als Christen, dass unsere Erlösung einzig und allein aufgrund vom Kreuzestod von Jesus geschehen ist. Und wenn wir an ihn glauben und ihm nachfolgen, sind wir gerettet. Sind wir einverstanden? Also, in dem Fall geht es in dem Text nicht darum, dass wir Gutes tun müssen und dann kommen wir in den Himmel. Weil interessant ist ja, dass sie schon die Gerechten genannt werden, bevor denn überhaupt Beschreibung kommt, was sie alles da haben. Und dass die Ungerechten, die Verlorenen, ebenfalls so beschrieben werden, genannt werden, die Verlorenen, die Ungerechten, bevor sie dann beschrieben werden, mit den Tatsachen, was sie eben alles nicht gemacht haben. Und es geht also da nicht um die Erlösung, um was geht es denn? Ganz klar, es geht um Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist eine von den ganz grossen Eigenschaften Gottes. Jesus lobt nicht die Sachen, die wir im Reich Gottes so als toll und überaus wichtig empfinden. So die grossen, einflussreichen Prediger, die Heilungsevangelisten oder die Missionaren oder Evangelisten und die grossen, so die geistlichen Heavies. Nicht die so einen Glauben haben, der Berge versetzt. Nicht die Tausende von Kranken heilen. Das sind doch die mir so zu einer Aufschau und denken, wow, an dem muss Gott Freude haben. Nein. Jesus lobt die Sachen, wo all die kleinen Leute, jeder einzelne Christ, wie du und ich, also Entschuldigung, ich will niemandem zu nahe treten, aber jeder einzelne Christ tun kann. Und wofür es keine spezielle Begabung braucht, und wisst ihr was, es braucht nicht einmal ein Theologiestudium dazu. Man kann es einfach so machen. Man kann den Armen helfen. Auf ganz simple Art. Ich meine, wenn du der Frau über die Strasse zulässt in ihrer grossen Not, wenn du für einen kranken Mann betest, der keine Hoffnung hat, wenn du ein Kind, wo heulend die Arme und Schultern leihst, wenn du der arbeitslosen Familie von nebenan zwei Packung Lasagne bringst. Das sind Sachen, wo wir den Armen helfen, wo wir den Bedürftigen beistehen. Das sind die Sachen, wo wir schnell vergessen. Oder nehmen wir das Beispiel Kleidersammlung. Ich meine, das ist jetzt kein Thema eigentlich. Ich nehme an, ihr rührt eure Kleider nicht in Güsse aus, sondern geht sie irgendwo in eine Sammlung. Ist das so? Und die geht dann irgendwie nach, keine Ahnung, Albanien, Venezuela, irgendwo. Das ist doch für uns normal. Das ist kein Diskussionspunkt. Also der einzige Diskussionspunkt ist der, wo wir vielleicht haben, mal, du Schatz, willst du jetzt den Lumpen wirklich noch anlegen und immer noch behalten? Also, das ist ein 12-jähriges Bitte, oder? Aber sonst ist das normal. Wir reden nicht einmal gross drüber. Und das Interessante ist, dass die Sachen, die für uns so klein und normal sind, dass wir diese Sachen schnell vergessen, aber vom König von allen Königen werden die in Ewigkeit nicht vergessen und am Ende der Zeit wird er die öffentlich dafür ehren. Ist das nicht grossartig? Da sehen wir, auf was der Herr, unser Herr, den Wert legt. Durch die ganze Bibel sehen wir durch, dass Jesus eine besondere Liebe zu den Armen hat. Habt ihr gewusst, 10% von allen Bibelversen. Wenn wir jetzt die ganze Bibel von Mose bis Offenbarung durchschauen. Im Durchschnitt 10%, jeder 10. Vers, redet über das Thema Armut und Gerechtigkeit. Im Lukas-Evangelium, also dort, wo Jesus aktiv ist, nach der Versuchung bis hin zur Kreuzigung, dort ist sogar jeder 5. Vers. Es ist enorm, die Dichte von dieser Information da drinnen. Vorher hat der Vers genommen, wo Jesus gesandt worden ist, den Armen gute Botschaft zu bringen. Der Heilige Geist hat ihn gesandt, sagt er. Geschwinde Frage, könnte es sein, dass das der gleiche Heilige Geist war, wo Jesus gesandt hat, wo auch heute in uns lebt? Wer ist einverstanden? Ja, gut. Gute Ausgangslage, jawohl. Zweite Frage, könnte es sein, dass der Heilige Geist, wo Jesus gesandt hat, den Armen gute Botschaft zu bringen, dass der Heilige Geist auch uns sagt, wir sollen den Armen gute Botschaft bringen. Sind wir einverstanden? Gut, es sind ein paar weniger, aber mal gut. Also Durchschnitt ist noch über 50, das ist gut, ja, 50%. Also wir sind eins mit Christus. Wir sind mit ihm verbunden. Wir werden ja täglich verwandelt in sein Bild hinein, sagt die Bibel. Wir haben den Sinn Jesu. Und wenn das auf seinem Herzschlag ist, dann sollte das mit der Zeit auch, je länger sie mehr, unser werden. Wir sind ja ein Leib, oder? Der Paulus braucht im Korintherbrief das Beispiel vom Leib Christi. Und Jesus ist Haupt und wir Glieder. Und ihr kennt das, oder? Da ist der Fuß, der nicht zum Ohr sagen kann, du gehörst nicht dazu und so weiter. Ich möchte euch das geschwind ein bisschen vordemonstrieren. Ich habe hier ein Sackmesser dabei. Schweizer Sackmesser, Victorinox. Und die sind im Fall scharf. Das brauche ich eben zum Bözeln im Herbst. Sonst nicht so. Auf! Eben genau, die sind scharf. Nein, Entschuldigung. Ich habe mich nicht geschnitten. Kein Problem. Ich wollte nicht euch eine schöne Holzboden beschmutzen. Ich mache das wieder zu, sicherheitshalber. Aber jetzt mal angenommen, ich hätte mich hier geschnitten. Was wäre passiert? Mein linken Arm hat die linke Hand aufgedrückt, dass weniger Blutdruck ist. Mein linke Daumen wäre auf den rechten Zeigefinger gekommen, damit das Blut gestillt wird, oder? Automatisch. Und was könnte sonst noch passieren? Jetzt mal angenommen, das wäre jetzt bei mir daheim im Büro. Ich weiß zwar nicht, wieso, dass ich daheim im Büro sollte mit einem Sackmesser figurieren, aber, naja. Jetzt mal angenommen, es wäre so. Dann würden meine Beine gerade werden, der Stuhl würde hinterher gehen. ich würde aufstehen und ich würde ganz koordiniert, mit ganz Körper würde mitmachen, würde ich zur Türe führen gehen, ich würde sie mit der rechten Hand aufmachen, was eigentlich ungewöhnlich ist, weil die Türe so aufgeht. Aber die linke ist schon beschäftigt, oder? Und dann würde ich rausgehen, dann würde mein Mund aktiv werden, ich würde Wort formulieren in der richtigen Reihenfolge, Lautstärke, Sprache und so weiter. Schatz, wo sind Pflasterli? Mein Ohr würde aktiv werden, beide Ohren, kein Schatz, okay, mein Hirn würde aktiv werden, selber denken, wo sind Pflasterli? Okay, ist Schlussfolgerung drunter im WC, Sanitätkästchen, ich würde Stegen abgehen. Und übrigens, es könnte ja sein, dass mein rechter Fuß sagt, nein, da komme ich nicht mit, im Büro ist schön warm, ich gehe doch jetzt nicht da die Stegen ab, das interessiert mich doch nicht, wie es dem Finger geht. Was würde denn passieren? Ich würde auch die Stegen abgehen. Nein, der rechte Fuß kommt auch mit. Alle Glieder vom Leib kommen mit. Und dann, bis ich endlich in dem Badzimmer bin, mit der rechten Hand da das Kästchen aufgeknübelt habe und das Ding auf... Und das Fläschchen hier endlich hier dran ist. Mann, was ist das für eine Riesenorganisation von dem Körper? Und alles völlig koordiniert, mehr oder weniger, bis das Fläschchen hier dran ist. Es ist doch eigentlich schon interessant, wie unser Körper hier einfach alles mitmacht und es funktioniert einfach. Also mit einem gesunden Leib ist es so. Körper. Ist das so? Der funktioniert auf der Basis vom sofortigen und absoluten Gehorsam am Hirn, am Haupt gegenüber. Jetzt im geistlichen Leib ist es ja auch so. Oder sollte es zumindest so sein. Das Haupt gibt Befehl. Jesus ist das Haupt. Und er sagt, was durchgeht. Und der Körper, der Leib, sollte dem gehorsam sein. Da kann auch nicht den Fuß sagen, ja, ich bleibe im Büro, dort ist es wärmer. Aber funktionieren wir so? Ist der Leib Christi auf dieser Basis vom absoluten und sofortigen Gehorsam, wenn Jesus etwas sagt? Also die Tatsache ist, dass in den Lokalgemeinden eigentlich relativ gut funktioniert, oder? Wenn es am Betli nicht gut geht, dann kommt Hanni und sagt, du komm Betli kochen heute für dich, dann kannst du dich ein bisschen ablenken. Das ist normal. Also, Entschuldigung, jetzt Betli und Hanni da. Aber, das kann auch das Vreni und das weiss nicht wer sein. Aber der Leib Christi ist nicht nur auf die Lokalgemeinde begrenzt. Der Leib Christi ist auch weltweit. Da gibt es Betlis und Hannis oder andere Namen. Und Glieder am Leib auch in Bangladesch, in Burkina Faso, in Bolivien. Die gehören auch zum Leib. Für die sollten wir auch sorgen. Und sie für uns. Und wir alle füreinander. Tatsache ist auch, dass wir zu den Reichen gehören. Das kann man jetzt kehren und drehen, wie man will. Klar gibt es Unterschiede, aber das müsst ihr wieder mal ein bisschen mitmachen. Wie viele von euch haben etwas zu essen vorrätig daheim? Darf ich mal Hände sehen? Jawohl, okay. Wie viele von euch haben letzte Nacht an einem geschützten Ort schlafen können? Jawohl, sind auch alle. Wie viele von euch, da muss ich eigentlich nicht fragen, und im Overflow-Raum bin ich auch gewesen, das ist auch der Fall, haben Kleider am Leib, das habe ich gesehen, das haben alle. Da bin ich froh und dankbar, merci vielmals, müsst ihr nicht die Hände auf haben. Aber wenn ihr die drei Fragen mit Ja könnt beantworten, dann sind wir, wir gehören auch dazu, reicher als der 3/4 der Weltbevölkerung. Da gehören wir schon mal zu den obersten 25%. Und jetzt wird es noch ein bisschen genauer. Wenn wir ein Nettoeinkommen von über 28'000 Franken im Jahr haben, dann gehören wir laut der Rich List zum einen reichsten Prozent der Weltbevölkerung. Natürlich, wir können uns nicht mit einem Marcel Ospel, nein, das ist nicht mehr so aktuell, Roger Federer oder Bill Gates oder so vergleichen. Ich nehme es auch nicht an, ich weiss nicht. Aber wir gehören dazu. Okay, unsere Definition von reich ist ja eigentlich normalerweise, die mehr haben als ich, die sind reich, oder? Ist ja so. Aber letztendlich gehören wir dazu, wir können es nicht leugnen. Und wenn die Bibel so viel über die Reichen redet, dann können wir nicht einfach darüber weglesen und sagen, ja, das geht die anderen an. Sondern es geht uns an. Wir sind aufgefordert. Und das sind nicht ich, die das sagen, sondern die Bibel. Im Alten Testament war es ja eigentlich relativ einfach. Da konnten sie 90% für sich behalten. Oder? Sie haben den Zehnten gegeben und 90% der freien Verfügung. Wunderbar. Im Neuen Testament haben wir eine andere Lehre. Sorry, ich würde dich gerne ein bisschen herausfordern. Ist das okay? Oh, okay. Oh, haben wir jemanden Joe gestohlen? Okay. Ja, das gefällt mir besser, jawohl. Wo bin ich gewesen? Weiss nicht mehr. Ah, im Alten Testament eben. 90% darf man für sich behalten. Im Neuen Testament ist es so, dass wir unser Leben Jesus gegeben haben. Was heisst das? Wir haben unser Leben. Alles, was wir sind, was wir haben, unsere Pläne, unsere Gedanken, unser Besitz, alles, unsere Zeit, haben wir Jesus gegeben. Das heisst, es gehört alles Jesus. Und die 10% ist eigentlich das alttestamentliche Prinzip. Im Neuen Testament gehört alles, gehört Jesus. Und wir sollen einfach davon behalten, was wir für uns selber brauchen. Und das dürfen wir, das ist auch richtig so. Wir sollen gute Haushalter sein, sagt die Bibel auch. Die Bibel sagt auch relativ viel über Geld und den richtigen Umgang. Aber wir sollen grosszügig weitergeben. Wir sollen gute Verwalter sein und unsere Schätze sollen wir im Himmel sammeln. Und nicht dort, wo Most und Rotten, wie heisst das? Rost und Motten sind verfressen. Reichtum bringt Verantwortung mit sich. Die Frage ist nicht, wie viel, dass du schon weitergehst, sondern die Frage ist, wie viel können wir mit gutem Gewissen für uns selber behalten? Dass wir gut damit leben können. Nicht wie viel gebe ich schon, sondern wie viel muss ich oder soll ich zurückbehalten. Und diese Lektion haben wir durch unser 8. Patenkind gelernt. Wir haben eben einige schon und dann ist das eine noch dazugekommen und das ist folgendermassen gegangen. Das ist ein Dossier ausgedruckt für den nächsten Gottesdienst. Aber das ist ja nicht mit dem Gottesdienst gekommen, weil ich das gesehen auf dem Bildschirm und da habe ich meine Frau gerufen. Und sie ist, dass sie mal kommt, schauen ins Büro, ich habe Homeoffice, dann geht das gut. Und sie ist gekommen, hat den Bildschirm hineingeschaut und sagt, jö, wie herzig, schau mal, ah, das Süße. Und wie heisst das? Sheila Daniel. Vorname Sheila, Nachname Daniel. Also meine Frau heisst Sheila, ich heisse Daniel. Und vorher haben wir einfach gesagt, Herr, wir möchten in ein Sabbatical gehen. Das haben wir jetzt wirklich vor. Und wir haben jetzt 10 Jahre darauf gespart und wir müssen jetzt einfach ein bisschen kürzer treten mit unseren Finanzen, sonst längt das nicht. Wir dürfen nicht mehr immer so grosszügig sein, sonst längt das nicht, dann können wir nicht gehen. Und dann kommt das. Okay, wir haben das 8. Patenkind genommen. Aber Gott ist gnädig, wir haben das Sabbatical gleich können machen. Es ist wunderbar gewesen. Heute vor einem Jahr sind wir dort gewesen und wir sind gerade vor Corona wieder zurückgekommen. Stimmt das, heute vor einem Jahr? Kurz vor dem ersten Lockdown. Also 3 Tage vor dem ersten Lockdown sind wir zurückgekommen. Und Gott ist so gnädig, er hat uns das gegeben. Wo wir auch bereit waren, sind zu geben. Wir wollen gesunde und funktionierende Glieder am Leib sein, die füreinander sorgen, die füreinander da sind. Wie es bei einem natürlichen Körper einfach auch der Fall ist. Und darum ist es kein Zufall, dass zum Beispiel die venezolanischen Flüchtlinge in Kolumbien vor allem bei den Christen Obdach finden. Ja, dort eine Frau, wir nennen sie mal Dolores, sie hat eine Bleichhütte von 15 Quadratmetern, sie hat 5 Kinder und wohnt in Kolumbien. Flüchtlinge kommen über Grenzen von Venezuela und sie nehmen sie auf und sagen, wir haben wenig Platz, wir haben wenig zu essen, aber das, was wir haben, bieten wir gerne euch an. Wir teilen gerne mit euch. Und dann muss die Suppe einfach nicht nur für 5 Leute, für 7 Leute länger, sondern für 12. Das machen die. Sie haben zwar selber nicht viel, aber das, was sie gerne haben, das geben sie gerne weiter. Warum denkt ihr, dass Gott uns dermassen gesegnet hat in der Schweiz? Für was ist das gut? Ist das, weil wir so toll sind? Vielleicht hat es auch etwas dazu, dass in unserer Präambel steht im Namen des Vaters oder des Gottes des Allmächtigen. Aber vielleicht hat es auch damit zu tun, dass Gott uns einfach etwas anvertraut und schaut, Wie könnt ihr damit umgehen? Machen sie das Richtige damit? Segnen sie andere damit? Jeder Segen, den Gott uns gibt, ist gedacht zum Weitergeben. Und das ist ein altes Geheimnis, du kannst Segen nur behalten, wenn du ihn weitergibst. Gott hat uns dazu bestimmt, andere zu segnen, die Hilfe brauchen. Jeder Segen ist mit einer Verantwortung verbunden. Und ich rufe das nochmal in Erinnerung, Gott hat auch uns gesandt. Oder der Heilige Geist hat auch uns gesandt, um den Armen gute Botschaft zu bringen. Der Pastor Dennis ist in Nicaragua der Leiter von einem Kinderzentrum in der Mülldeponie. Er hat ein Schild gemalt, ein grosses Schild, für sein Zentrum, und das steht dort vor dran, und er erklärt uns die Bedeutung von dem Schild. Da sind zwei Hände drauf. Er nennt das Kinderzentrum Hands of Compassion, also Hände des Erbarmens. Und die eine, die von dieser Hand hat die Bibel, also das Wort Gottes, wo sie den Kindern lehren, und die andere Hand, die hat einen Becher, zum zeigen, wie sie sonst den Kindern dienen. Und er sagt, Compassion ist wie die beiden Arme, wo die Hände dran sind. Compassion bringt die Hände zusammen und dann spreizt er so seine Finger und führt sie so zusammen, bis sie einander fest umklammern. Und dann sagt er, die eine Hand, das sind Patenkinder, also die armen Kinder hier in Nicaragua. Die andere Hand, das sind Paten irgendwo in der westlichen Welt und die kommen zusammen. Und Compassion führt sie zusammen. Und zusammen können wir das Werk Jesu tun. Wir bleiben dran, das Werk Jesu zu tun, aber es geht nur zusammen, miteinander. Bangladesch, andere Geschichte, Bangladesch hat die vierthöchste Rate an Kinderheiraten weltweit. 22% der Mädchen in Bangladesch werden vor ihrem 15. Lebensjahr zwangsverheiratet. Erschreckend hoch, vor dem 15. Lebensjahr. Für viele Familien, die in Armut leben, ist das vielleicht der einzige Zweig der Hoffnung, dass sie ihr Kind anbieten können im Tausch gegen eine Mitgift, um irgendwie ein bisschen finanzielle Sicherheit zu bekommen oder zumindest um ein gewisses Ansehen überzukommen oder zu behalten in der Gesellschaft von Bangladesch. Der Ratna, so heisst das Mädchen, ist am Morgen vom 22. März 2018 in die Schule gegangen und hat nachher dann ins Kinderzentrum wollen. Bevor sie aus dem Haus ist, hat die Mutter sie zurückgehalten und hat gesagt, heute Abend bei Sonnenuntergang wirst du verheiratet sein. Das ist wie ein Schock in sie gefahren. Sie hätte müssen gehen. In der Schule hat sie sich sehr darum bemüht, möglichst sich nichts anzumerken zu lassen vor ihren Freundinnen. Und nachdem ist sie ins Compassion Zentrum gekommen, ist zu ihrer Begleiterin, zu ihrer persönlichen Betreuerin, Bezugsperson, Hannah. Er hat gesagt, Hannah, dir müssen mir helfen. Bitte rettet mich. Sie wollen mich verheiraten. Bitte rettet mich. Ich will nicht heiraten. Compassion-Mitarbeiter sind zusammengestanden, haben mal wirklich mit der Hannah geredet, mit der Ratna geredet, was jetzt los ist. Und dann sind sie mit der Ratna zusammen zu ihrem Haus gegangen, oder ihrer Hütte, wo sie gewohnt haben, und haben dort mit den Eltern reden. Die Eltern sind dort gewesen, sie sind schon parat. Am Paratmachen gsi für die Hochzeit. Und, der Leiter vom Kinderzentrum von Compassion hat 3 geschlagene Stunden mit den Eltern geredet, um sie davon abbringen, das Kind, zu verheiraten. Es hat nicht gefruchtet. Und schlussendlich hat der Leiter einen örtlichen Anwalt angerufen, den er kennt hat. Und das ist wieder der Vorteil von, Christen am Ort, die kennen die Situation, die kennen die Leute, die kennen die richtigen Kontakte und so. Und der Anwalt, der setzt sich ein, um Kinder zu schützen vor Zwangsheirat, wo ja illegal ist. Und der ist dann sofort gekommen. Und der hat weitere geschlagene 2 Stunden mit der Familie und mit den anderen im Dorf geredet gehabt. Die sind ja bereits schon im Vorbereiten gewesen von dieser Heirat. Die Mitgift ist bereits, das Geld ist ausgeliehen worden, den Eltern vom Bräutigam bereits gegeben worden. Und es ist alles in vollem Gang gewesen. Und dann hat das Gespräch stattgefunden und der Anwalt hat es tatsächlich fertig gebracht, denen weiss zu machen. Schau, erstens ist es illegal und zweitens ist es absolut nicht im Sinn von eurer Tochter. Eure Tochter verdient etwas anderes. und sie konnte freikommen. Und jetzt, das war im 18. Jahre später, ist Ratna bekannt in ihrem Dorf. Sie ist jemand, der anderen hilft. Und sie ist bekannt als Beispiel von der Hoffnung. Dass es für solche Kinder Hoffnung gibt. Und das ist möglich, weil sie in einem Compassion-Kinderzentrum war, wo die Leute sofort aktiv geworden sind. Unser Job ist nicht nur für Kinder zu sorgen, dass sie genug zu essen haben, dass sie Jesus kennenlernen, sondern sie auch zu schützen. Vor solchen Einflüssen. Das ist eine von vielen, vielen Geschichten. Vor 3 Jahren bin ich in der Dominikanischen Republik gewesen. Und ich habe nicht schlecht gestaunt, wo wir dort ins Büro vorgeladen worden sind oder eingeladen worden sind vom CEO von der Telekom, von der gesamten Dominikanischen Republik. Ich dachte, was machen wir dort? Wieso treffen wir den Mann? Und dann sind wir vor ihm gesessen und er hat uns angelacht. Er hat sich bedankt, dass wir gekommen sind. Er hat sich bedankt für unsere Arbeit. Und dann fragt er, wieso? Was hast du für einen Zusammenhang? Da sagt er, ich bin selber im Slum aufgewachsen. Ich bin selber ein absolut armes Kind gewesen. Zu wenig zu essen gehabt. Und dann ist Compassion gekommen. Und ich bin ein Patenkind geworden von Compassion. Und ich konnte in die Schule gehen. Ich konnte lernen. Ich konnte an meinem Selbstwert gewinnen. Ich konnte Christus kennenlernen. Ich konnte etwas aus mir machen. Ich konnte mich selber und meine Familie können aus der Armut rauslüpfen, weil Compassion mir geholfen hat. Dann bin ich graduiert, also aus dem Programm rausgekommen, wo ich erwachsen war. Und dann konnte ich mich hier aufschaffen, bis ich heute Telekom-Chef bin vom ganzen Land. Und heute kann ich es den Compassion-Patenkinder im ganzen Land der Dominikanischen Republik möglich machen, dass jedes Kind kann eine Computerschulung machen. So dankbar war er, dass er das organisieren konnte. Das ist grossartig. Aber wieso ist das alles möglich? Das war, weil irgendwo, in irgendeinem Gottesdienst, irgendwelche Zettel aufgelegen sind, von irgendwelchen Kindern, und er war eines von diesen Kindern, mit seinem Fötterchen drauf. Und irgendjemand aus irgendeiner Gemeinde hat genau das Büblein genommen, und hat angefangen, 42 Franken zu zahlen für das Büblein. Und das jeden Monat. Bis das Kind draussen war. Und dann hat das können aus dem Werden. Wenn wir ein Patenkind nennt, wissen wir nie, was aus denen wird. Wenige schaffen es auch nicht, wirklich nachhaltig aus der Armut rauszukommen. Aber das sind schon ein verschwindend kleiner Bruchteil. Die meisten schaffen es. Und aus sehr vielen wird dann auch wirklich etwas Grossartiges. Einige können Organisationen anfangen, aufbauen und leiten, zum Kinderprostitution eindämmen. Andere arbeiten für wieder andere Arme. Andere haben ein Gemeindegründungsprojekt und so weiter, wo sie wieder für die Armen schauen. Und da gibt es so viele Geschichten, die ich erzählen könnte. Aber Gott tut einfach enorm viel durch solche Patenschaften. Und darum möchte ich euch einladen, jetzt am Ende von dem Gottesdienst auch so eine Patenschaft übernehmen. Oder auch mehrere. Vielleicht haben wir ja schon eine. Wir selber haben 8, ich will nicht mit dem angeben oder so, aber ich will nicht von irgendjemandem etwas erwarten, was wir selber nicht tun. Aber vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit für ein Kind oder ein Grosskind, eine Patenschaft zu zahlen. Und das kann dann dem Kind schreiben und für das Kind beten und quasi sein Pate sein. Wäre auch eine schöne Möglichkeit. Aber ich möchte einfach euch bitten, dass ihr euch das überlegt und je nachdem entsprechend handelt. Gottes Geist hat Jesus gesandt, um den Armen gute Botschaft zu bringen. Und der gleiche Geist Gottes lebt in uns. Natürlich, du darfst auf Deutsch schreiben, wenn du die Sprache nicht kannst. Das ist kein Problem. Es wird von ehrenamtlichen Mitarbeitern übersetzt. Und du kannst die Patenschaft auch von den Steuern abziehen. Das muss ich auch noch sagen. Genau. Draussen haben wir einen Tisch mit so Dossier drauf, wo er so etwas könnt auslesen, und wenn ihr es lieber Corona-konform kontaktlos möchtet machen, dann könnt ihr auch daheim am PC www.compassion.ch eingeben, Werdepate anklicken und dort das Kind anwählen und das Ding ausfüllen. Aber lasst uns gesunde, reife, funktionierende Glieder am Leib Christi sein. Lasst uns Hoffnung verbreiten. Lasst uns den Armen helfen. Lass uns das Werk Jesu von der Barmherzigkeit tun, bis dass er wiederkommt. Und er kommt. Gott segne euch. Amen.